Dann geht es hier gleich los mit dem Vortrag von Ralf Dehner über Hochverfügbarkeit. Und zwar eine ganz spezielle Hochverfügbarkeit, Hochverfügbarkeit von SAP. Aber lässt sich bestimmt auch auf andere Bereiche übertragen. Also wer jetzt nicht unbedingt SAP im Einsatz hat, der kann trotzdem hier auch was lernen. So, da sind zumindest schon mal die Slides.
So. Ich würde sagen, jetzt rede ich erst einmal ein bisschen allgemein über das Thema, bis vielleicht doch noch der eine oder andere dazukommt.
Also über Hochverfügbarkeit, ganz normal.
Über Hochverfügbarkeit, ganz normal.
Okay.
Weil also. SAP ist dann nicht mehr unsere Stärke, da hören wir dann normalerweise auf. Also in dem Vortrag geht es allgemein darum, wie man SAP eben unter Linux hochverfügbar macht. Normalerweise sind wir ja bei der B1 relativ distributionsneutral aufgestellt. Dadurch, dass hier aber zwischen SAP und SUSE bzw. Novell eine super Zusammenarbeit ist, eine sehr intensive Zusammenarbeit, ist deshalb, worauf wir hier eingehen, primär auf SUSE zugeschnitten. Warum und wieso SAP oder dass SAP eine wichtige Rolle spielt im Enterprise-Bereich, das ist wahrscheinlich jedem klar. SAP ist in den meisten Unternehmen eine essentiell wichtige Komponente. Hier sind Downtimes bzw. irgendwelche Probleme sind meistens geschäftskritisch. Aus diesem Grund ist hier natürlich Hochverfügbarkeit ein Thema, was hier zum Tragen kommt. In der Vergangenheit sind die SAP-Instanzen meistens auf Unix-Systemen gelaufen, weil Unix-Systemen nachgesagt wird, dass sie stabiler und performanter sind als Linux. Meinungsglauben kriege ich Firma heute keine. Auf alle Fälle SAP selber hat sich ganz klar zu Linux committed. SAP selber hat Linux mit als strategische Plattform definiert. Und SAP ist hier, sage ich mal, sehr Linux-freundlich und Linux-lastig. SAP ist auch eine der Applikationen, die was auch an Linux sehr, sehr schön läuft. Es gibt ja immer Applikationen und Produkte, die laufen mehr recht und mehr schlecht unter Linux, aber SAP durch die enge Zusammenarbeit, das läuft wirklich schön. Die Hochverfügbarkeit, hier gibt es natürlich mehrere Lösungen, die was so SAP hochverfügbar machen. Wir hier in dem Vortrag gehen nur auf den Pacemaker ein, ist quasi Open-Source-Variante, ist auch eine zertifizierte Variante. Der Pacemaker ist ein Cluster-Stack, der was im SLES als Core-Komponente in der High Availability Extension drin ist. Im Red Hat Enterprise 6 HA Add-on-Product ist der Pacemaker wiederum als Technical Preview drin, aber Red Hat geht also auch den Weg Richtung Pacemaker. Und wenn Sie Novell bzw. SUSE, Attachment, wie auch immer, wie man es nennen will, und Red Hat schon mal einig sind, dann ist es eigentlich ganz klar, dass das die Strategie ist, die was sie durchsetzt. Wir haben in der Vergangenheit mit einem Gremium von anderen Unternehmen, die was eben auch hier SAP und Linux-lastig sind, Realtek, Novell, haben wir schon bereit für SLES 10 einen Guide geschrieben, wie man SAP auf SLES 10 am besten hochverfügbar macht. Dieser Guide wurde jetzt vor 3 Monaten überarbeitet. Da wurde dieser Guide eben SLES 11 tauglich gemacht. Ich hier in dem Vortrag gehe jetzt auf die Unterschiede ein, was sich zwischen SLES 10 und SLES 11 so geändert hat. Und vor allem, der Guide hätte eigentlich schon erscheinen sollen, wird aber im Laufe der oder nächster Woche erscheinen und es werden dann, sage ich mal, die PDFs auch zum Download bei SAP Novell, wo auch immer, oder bei uns zur Verfügung stehen. Der Guide, wie man SAP auf SLES 10 hochverfügbar macht, der ist bereits verfügbar. Ich habe hier in die Folien auch einen Download-Link, beziehungsweise auf Novell oder bei uns auf der Webseite kann man den Guide runterladen. SLES 10, wer sich damit schon mal beschäftigt hat, der weiß, dass im SLES 10 als Cluster-Komponente noch Heartbeat mit drin war. Hier im SLES 11 haben wir jetzt eben Pacemaker, wie vorher schon angesprochen. Pacemaker baut zwar sehr stark auf dem Heartbeat-Code auf, jedoch wurden gewisse Schwächen und Probleme, die was mit dem Heartbeat einfach gegeben hat, Administrierbarkeit eher und quasi da noch eben Akzeptanz, wurden mit dem Pacemaker eben eliminiert. Mit dem Pacemaker haben wir jetzt mittlerweile grafische Management-Tools, normale GUI-Desktop-Tools, Kommandozeilen-Tools und man muss sie mit dem XML, was bei Heartbeat eben oft ein Problem war, nicht mehr so auseinandersetzen. Ja, so, das ist die Vorgeschichte. Und wie gesagt, hier jetzt in dieser Präsentation geht es einfach darum, was wird in dem Guide wohl präsentiert. Der Guide jetzt wurde wieder von mehreren Firmen geschrieben. Novell, Linbit, Realtek, B1 waren noch mehr daran beteiligt. Die sind dann auch alle gelistet. Ich hoffe jetzt hier niemanden vergessen zu haben. HP hat die Hardware zum Beispiel zur Verfügung gestellt. Ja, und dieser Guide ist dann eben wieder kostenlos zum Download verfügbar. So, ja, SAP hat ja mittlerweile nicht bloß ein Produkt oder besteht nicht bloß aus einem Produkt, sondern es gibt ja eben unterschiedliche Komponenten. Hier geht es um den klassisch bekannten NetWeaver, um den, was wir hier sprechen. Hier ist auch nochmal der Link zu sehen, wo man es eben herunterladen kann, diesen Guide. Dieser Guide war aber nochmal eben /10 basiert. Wenn jemand jetzt drüber nachdenkt, SAP auf Linux hoch verfügbar zu machen, egal, ob er eine Unix-Umgebung ablösen will oder weil er einfach strategisch sich mehr für Linux entschieden hat, ich empfehle jeden jetzt nicht mehr mit /10 anzufangen, sondern jetzt mit /11 anzufangen. Es gibt bereits das erste Service Pack für /11, also ist er, sage ich mal, ein bisschen schon abgehangen. Der Guide ist eben nicht Bleeding Edge, also man braucht da nicht Angst haben oder das Gefühl haben, dass man da irgendwie Testobjekt vor SAP oder SUSE bzw. Novell wird, sondern dieser Guide, das war uns allen sehr wichtig, dass es hier keine Feature-Schlacht wird, dass wir also nicht das Neueste vom Neuen drin haben, nur um ein paar Marketingpunkte zu ernten, sondern wichtig war, dass die Umgebungen mit dem Stack, den was wir hier freigeben, dass diese Umgebungen stabil und performant laufen. Drum, jetzt dann bei den Technologien, die was wir hier vorstellen werden, wird es auch die ein oder anderen Komponenten geben, wo man sagt, hey, da ist doch mittlerweile viel was Aktuelleres auf dem Markt, beziehungsweise wo man sagt, oh, das ist ja schon etwas älter, haben wir aus dem Grund drin, weil wir von diesen Lösungen einfach überzeugt sind, weil diese Lösungen abgehangen sind und weil man hier einfach 100% verwendet man normalerweise nicht in der IT, bei Hochverfügbarkeit noch seltener. Also wir können hier keine 100%ige Garantie geben, aber wir haben eben hier einen Stack, da wo wir uns sehr sicher sind, dass die Kunden dadurch oder damit keine Probleme haben werden. Hier die Freigabe von SAP für /11 ist schon da. Die ist im März 2010, also letztes Jahr, ist die bereits erschienen. Also das heißt, wir haben momentan März, genau ein Jahr, wo SAP eben den /11 akzeptiert und zertifiziert hat. Das war aber nur eben, dass /11 Plattform ist, wo SAP drauf betrieben werden kann. Hochverfügbarkeit ist immer ein anderes Blatt Papier. Das ist eben der Guide, der was eben momentan entstanden ist, in der Vergangenheit entstanden ist und der was eben die nächsten Wochen zum Download angeboten wird. So, das was ich eben gerade gesagt habe, hier auf der Folie, keine Feature-Schlacht, sondern bewährte und abgehangene Komponenten. So, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass der hier Anwesenden nicht jeder auswendig den Cluster-Stack kennt, wie er im /10 zertifiziert war, beziehungsweise empfohlen war, muss man eher sagen. Ich habe vorher schon gesagt, im /10 war Heartbeat. Heartbeat wird jetzt von Pacemaker abgelöst. Pacemaker besteht zwar zu 80% aus Heartbeat-Code, aber die Cluster-Lösung ist nicht mehr Heartbeat, sondern heißt jetzt Pacemaker. Die Cluster-Node-Kommunikation läuft über Corosync. Das war eben früher auch noch Bestandteil vom Heartbeat. CLVM ist zum Beispiel neu in der /11-Zertifizierung. Das hat es in der /10-Zertifizierung nicht gegeben. In der /10-Zertifizierung hätten wir EVMS zum Beispiel mit aufnehmen können als clustertauglichen Volume Manager. Wer EVMS kennt, weiß, warum wir EVMS nicht aufgenommen haben, beziehungsweise warum es nicht aufgenommen wurde. Das eben, was wir vorher gesagt haben, keine Feature-Schlacht, keine Marketing-Features, sondern nur das, was sie wirklich in der Technik bewährt hat und durchgesetzt hat. Drum jetzt erst der clustertauglicher Volume Manager. Der CLVM wird jetzt vielleicht nicht gleich in der ersten Version voll mit empfohlen sein, aber wir haben bereits Kunden, wo SAP auf /11 hochverfügbar läuft mit CLVM und haben hier eben keine Probleme. Software Rate, also MD Rate, war im /10 schon drin, ist hier wieder drin, wird eben dann verwendet, wenn die Kunden an Host-Based Mirroring interessiert sind. Das bedeutet quasi, wenn die Spiegelung nicht im SAN stattfinden soll, sondern wenn die Spiegelung der Daten vom Host gemacht werden soll, hier dann eben klassisches Durchreichen von zwei Loons an den Host, wo über klassische Software Rate synchronisiert wird. SPD, Split Brain Detector, Storage Based Death, wie auch immer es genannt wird, wie man es nennen will, ist quasi eine storage-basierte Möglichkeit, um Split Brain Szenarien zu verhindern bzw. aufzulösen. Das heißt quasi, ich habe damit eine Loon, die was von den Nodes nur verwendet wird, um zu prüfen, ob die Verbindung zum Storage noch da ist. Wenn diese nicht mehr da ist, wird durch einen Watchdog-Mechanismus zum Beispiel dieser Node selber gefenst. ist quasi ein Storage-basiertes Fencing-Mechanismus, was im Slash 10 so auch noch gefehlt hat. Man hat es im Slash 10 mit SFEX ist man in die Richtung gegangen. SPD hat hier einen anderen Ansatz. SFEX, was im Slash 10 bereits drin war im HA-Stack, ist hier eben auch weiterhin mit drin, aber eben zusätzlich SPD. So, hier haben wir jetzt ein Bild, wie dieser Stack grafisch aufgebaut ist. Man sieht, alles was hier gelb ist, ist das klassische SAP. Alles was hier blau ist, ist das, was das Slash bzw. das Linux mitbringt. Und für die was da hinten nicht mehr sehen können, man sieht ja einen großen Teil, dass eben fast alles blau ist. Also dieser SAP-Cluster-Stack ist sehr, sehr, sehr Linux-lastig. Wir bei uns in der Firma, wir sind nicht die SAP-Spezialisten. Da gibt es dann eben andere Firmen, die was sie darauf spezialisiert haben. Wir sind für die Infrastruktur, sehen wir uns verantwortlich, dass ein SAP eben hochverfügbar betrieben werden kann. Und das ist eben das, wie wir hier sehen. Es geht los mit dem klassischen Betriebssystem. Es geht los mit hochverfügbaren Netzwerkanbindungen. Es geht über MPIO, also redundante Storage-Anbindung. Das ist einmal das Klassische, was man eigentlich an seinem Linux immer machen muss. Darauf wird dann eben der Cluster-Stack, in dem Fall Pacemaker, installiert und konfiguriert. In diesem Pacemaker legen wir dann die Resource Agents an, dass eben eine Sub-Database, eine Sub-Instance, die virtuellen IP-Adressen, die Mounts, eben in der richtigen Reihenfolge gestartet oder gestoppt bzw. migriert werden. Und das ist eigentlich das, wo hier die Kunst steckt, dass man das dementsprechend auslotet, von den Reaktionszeiten, von den Timeouts, von Erfahrungswerten, wo man einfach sagt, okay, das macht Sinn, das macht weniger Sinn. Und wenn dieser Cluster-Stack dann steht, dann wird das SAP eigentlich genauso installiert, wie es auch in der Vergangenheit installiert wurde. Das SAP wird genauso administriert, wie es in der Vergangenheit administriert wurde. Wir haben nur den Vorteil, dass wenn eins der Systeme ausfällt oder wenn ein Hardware-Tausch ansteht oder was auch immer in der Richtung, dass man dann einfach automatisch wechseln kann. Hier muss man auch ganz klar dazu sagen, dieses automatische Wechseln ist ein nettes Feature. Die meisten Kunden, die wir haben, die was hier von der Unix-Welt, wie vorher schon gesagt, primär kommen, die wollen meistens gar kein automatisches Wechseln. Ich weiß nicht, was in der Unix-Welt für Clusterlösungen in der Vergangenheit gegeben hat, aber die Kunden sind hier, sage ich mal, so weit, dass sie sagen, ein passiver Wechsel reicht uns hier vollkommen aus. Ein passiver Wechsel können wir auch sicher gehen, dass alles passt, dass wir händisch dann eben das SAP starten, aber Storage, Mount und diese ganzen Funktionen soll eben im Vorfeld vom Cluster übernommen werden. Also, wir haben zwar die Möglichkeit, einen automatischen Failover zu machen, aber die meisten Kunden sind schon damit zufrieden, wenn sie das SAP dann ganz, ganz schnell von Hand starten können. Ist ja meistens historisch bedingt. Also Linux selber bzw. Pacemaker ist in der Lage, seinen automatischen Failover zu machen, aber wenn es die Kunden nicht wollen, wir zwingen ja niemanden sowas, uns ist ja Freiheit und Meinungsfreiheit wichtig. So, der IO-Stack ist natürlich beliebig austauschbar, also mal egal welches SAN das da dahinter ist, das ist uns hier vollkommen egal, ob das ein netter bei EMC oder weiß der Teufel was ist, muss von dem Betriebssystem jeweilig zertifiziert werden, Betrieb bzw. von SAP. Ob die dann die Daten über NFS, über Logical Volume, über Extended 3 zur Verfügung gestellt werden oder über Software Rate host-based mäßig gespiegelt werden. Das ist uns von der Linux-Seite eben auch relativ transparent, weil wir dadurch eben die, durch diese Transparenz können wir eben diese Komponenten gerade im IO-Stack jederzeit austauschen und haben dadurch, auch wenn wir unterschiedliche Szenarien bei unterschiedlichen Kunden fahren, immer denselben Blick auf die Umgebung. Weil nach dem Mount, wer sich mit Linux schon näher beschäftigt hat, wo jetzt einmal der Vorausgeber den hier anwesend, dass nach dem Mount ist vom Linux her egal, ob das jetzt über IceGuard, über Fiber Channel, über NFS, über was auch immer zur Verfügung gestellt wurde. So, gut. Hier eben dann gerade beim Active-Active-Beispiel, da wäre dann eben CLVM. Dadurch, dass Active-Active für die meisten nicht gewünscht wird, ist das CLVM im ersten Step auch wegzulassen und kann man doch normalen LVM auch jederzeit eben nachrüsten, sage ich jetzt mal, beziehungsweise nachkonfigurieren. So, die Resource-Agents, die was hier benötigt werden im Cluster-Stack. Was ist ein Resource-Agent? Ein Resource-Agent ist quasi das, was wir dann im Cluster konfigurieren, der was dann unterschiedliche Dienste in dem Stack übernimmt. Klassischer Resource-Agent, gehen wir mal von SAP weg, um es eventuell einfacher zu halten. Ich habe einen Resource-Agent, der meinen Apache-Server startet, meinen Webserver. Mit dem Webserver alleine kann ich aber relativ wenig anfangen. Ich spreche einen Webserver normalerweise mit einer IP-Adresse an. Also habe ich meistens beim Webserver vor oder in die Gruppe mit reingeschaltet eine sogenannte virtuelle IP-Adresse. Dass auf dem Node, wo der Webserver gestartet wird, dass auf dem Node auch die virtuelle IP-Adresse gestartet wird. Dann haben wir in dem Fall zwei Ressourcen. Einmal eine virtuelle IP und einmal eine Ressource vom Webserver. Diese beiden Ressourcen kommen in der Gruppe, sodass sie immer in der richtigen Reihenfolge eben auf demselben Node gestartet werden. Und hier bei SAP haben wir auch die Ressource virtuelle IP zum Beispiel. Wir haben bei SAP eben auch noch die Ressource Agents, SAP Instance, SAP Database. Die SAP Datenbank ist oft ausgelagert in einen eigenen Cluster. Oft ist eben hier eine Oracle im Hintergrund. Diese Oracle ist sehr, sehr oft über RAC, den Real Application Cluster von Oracle, geclustert. Das ist quasi, ich sage jetzt mal, Backend Cluster dazu. Und der Frontend des SAP, der Application Cluster, der läuft eben mit einem Pacemaker Cluster. Wir könnten das Oracle auch mit dem Pacemaker hochverfügbar machen, aber viele Kunden kommen hier historisch vom REC-Bereich, sagen, okay, jetzt gehen wir erst einmal den Schritt Richtung Linux mit dem SAP. Das Oracle würden wir gerne mal so lassen, wo es ist. Ist er legitim, ist er okay. Man muss ja nicht alles, sage ich mal, in einem Schritt austauschen. Die Admins sind ja auch froh, wenn sie eine gewohnte Umgebung und bewohnte Lösungen haben. So, das, was wir jetzt hier aufgelistet haben, sind quasi die Linux, beziehungsweise die Linux Core Resource Agents. Hier auf der nächsten Folie sehen wir die Resource Agents, die eben SAP relevant sind. Man hat ja eigentlich nur zwei unterschiedliche Typen, SAP Instance oder SAP Database, je nachdem, welches SAP-Konzept man fährt. Man kann ja SAP auch im Master Slave Betrieb betreiben. Hier gibt es eben die unterschiedliche Replikationen, die was ins SAP eben integriert sind. Und diese Replikationen sind eben unterschiedliche Konzepte, die was oder Szenarien, die was umgesetzt werden können. Und diese Szenarien setzen einfach unterschiedliche Konfigurationen, Parametrisierungen der Resource Agents voraus. So, hier ist jetzt ein Beispielcluster von einem Simple SAP Stack, also wo man quasi relativ einfach ohne große Replikation von SAP Storage komplett ausgeblendet. Wie gerade schon gesagt, I.O. ist uns egal, ob das jetzt auf einem lokalen Server liegt oder ob das iSCSI Fiber Channel NFS irgendwo herkommt. Lassen wir jetzt einmal dahingestellt. In dem Fall haben wir wirklich im Cluster nichts anderes laufen wie die virtuelle IP, den Mount drunter, der was das I.O. Mounted, dann die SAP Datenbank und die SAP Instance. Das ist wirklich ein Simple Stack, haben wir so auch noch bei keinen Kunden umgesetzt, weil die SAP-Umgebungen meistens komplexer sind. Hier dann auch nochmal die IP-Einschränkungen. Bei dem Simple Stack hier aber keine Hochverfügbarkeit mit drin. Das heißt, hier später bei dem Bild sieht man es jetzt schön. Hier haben wir jetzt ein Cluster. Hier haben wir schon mal immer nur diesen Simple Stack, aber diesen Simple Stack zumindest hochverfügbar. Hochverfügbar bedeutet eben, dass einer der Nodes, wenn er ausfällt, dieses SAP problemlos oder automatisch auf dem zweiten, auf dem verbliebenen Node gestartet und aktiviert werden kann. So, wer sich jetzt mit SAP schon mal ein bisschen näher auseinandergesetzt hat, der sieht eben das, was wir hier haben, dass SAP selber so interne Synchronisationsmechanismen anbietet. Das ist diese Replication, NQ Replication. Das ist dann eben, dass wenn eben einer der Nodes ausfällt, dass der andere Nodes die Daten zur Verfügung hat, deutlich schneller zur Verfügung hat. Das ist dann eben diese NQ Replication Stack, wie man es hier sieht. Die Komponenten, was drunter sind, die haben wir jetzt hier ausgeblendet, weil das eben wieder dieselben sind. Wir haben hier auch wieder die SAP Instance, die SAP Database, die was meistens ausgelagert ist in einem anderen Cluster, und die virtuelle IP-Adresse, weil irgendwie muss ja unser SAP dann eben auch von außen per Netz erreichbar und ansprechbar sein. Hier haben wir die Vorteile von diesem Use Case. Wir haben eben durch die NQ Replication eine deutlich verbesserte Verfügbarkeit. Load Balancing ist durch so ein Setup auch möglich, ist nicht zwingend vorausgesetzt, aber ist immer eine Möglichkeit, die besteht. Nachteile sind natürlich deutlich komplexer zu konfigurieren, jetzt gar nicht unbedingt von der Linux oder von der Cluster-Seite, sondern von der SAP-Seite. Unsere Erfahrung hier ist, dass die Kunden entweder das SAP-Know-how bereits selber in der Firma haben, beziehungsweise wenn nicht, haben wir eben Partner, die was man den Kunden empfehlen können, oder der Kunde hat bereits auf SAP spezialisierte Partner, die was dann eben diese NQ Replication konfigurieren. Wir machen das nicht. Für uns ist nach der Installation vom SAP normalerweise Schluss. am liebsten ist uns, wenn das schon ein anderer Partner oder der Kunde übernimmt. So. Entschuldigung. Gut. Hier haben wir jetzt das, ein Beispiel mit einem ausgelagerten SAP-Cluster, das eben die, also Datenbank-Cluster. Das hier hinten wäre dann das, was ich vorher angesprochen habe, dieses klassische Oracle-Rack. Kann auch ein DB2-Cluster sein, natürlich. Uns laufen hier meistens Oracle-Cluster über den Weg. Quasi Rack kümmert sich um das Oracle hochverfügbar zu machen, Pacemaker kümmert sich um die SAP-Applikation selber hochverfügbar zu machen. So. Gut, jetzt wird es eng mit der Zeit, wird mir gerade angezeigt. Gibt es zu dem Punkt hier momentan Fragen? Alles klar? Super, wunderbar. Okay, hier der vierte Use Case. Das ist eben quasi aktiv-aktiv, das auf beiden dann eben aktiv läuft. Ist er kann, aber kein Muss. Wie vorher schon angesprochen, dann ist hier unten eben von unserer Seite der CLFM zu empfehlen, damit eben hier das wird, also weil wir da eben sonst in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal schlechtere Erfahrungen gemacht haben. Was ist noch weiterhin geplant? Was soll in diesen Substack eben mit aufgenommen werden? Mein letzter Stand ist, dass DRBD jetzt nicht reinkommt in diese Empfehlung. Nochmal, das, was hier in diesem Guide dann eben drinstehen wird, ist nur eine Empfehlung. Obwohl Linbit sich hier eben auch, sage ich mal, mit beteiligt hat an dem Piper, ist im ersten Step DRBD wahrscheinlich nicht drin, aber wird nachgereicht, um eben, oder es werden da auch gewisse Szenarien dargestellt werden in Zukunft, damit man eben diese, gerade wenn es um Rechenzentren Synchronisierung geht, damit wir hier eben auch eine Möglichkeit drin haben. Side-to-Side-Cluster ist jetzt im ersten Step auch nicht unbedingt empfohlen, ist natürlich technisch möglich. Ich sage immer, die Entfernung der Rechenzentren ist eigentlich egal, viel, viel wichtiger ist die Latenz. Wir haben Kunden schon gehabt, da sind die Server nebeneinander gestanden und wir haben eine schlechtere Übertragung oder Latenz gehabt, wie bei Kunden, wo die Rechenzentren 50 Kilometer auseinander gestanden sind. Das muss man einfach dann von Fall zu Fall betrachten. Wichtig ist eben, dass dann eben andere Randkomponenten, Ausfallleitungen, durchgehende Redundanz, dass solche Sachen eben auch eingehalten werden. Gut. Und ein Cluster-File-System ist momentan auch keins drin. Also selbst OCFS, was im Slash ja in der HA eben mit der Komponente ist, ist hier nicht mit drin. Ob das kommen wird oder nicht, keine Ahnung. Wir haben bis jetzt eben hier keinen Bedarf gesehen. Man braucht es nicht unbedingt. Dieses Cluster-File-System ist meistens was, was eine deutliche Komplexität mit reinbringt. So ein Cluster-File-System ist was, was Performance kostet und ist jetzt hier im ersten Step eben auch nicht mit drin. So, wir haben ja uns vorhin auf dem Stand ein Virtual System Cluster aufgebaut. Also wir machen kein SAP hochverfügbar, sondern wir machen virtuelle Maschinen hochverfügbar. Wer sich das also mal anschauen will, wir machen das mit SLES 11 SP1 und wir haben auch einen parallelen Cluster, wo wir eben mit Red Hat Enterprise Linux 6 und Add-on, HA-Add-on eben so ein Virtual System Cluster gezeigt haben. So, Fragen hierzu? Gut, dann war es das von meiner Seite. Die Zeit hat ja auch noch halbwegs gepasst.
Ja. Vielen Dank, Ralf Dehner von B1 Systems. Und ihr seid ja auch in der Nähe, also vorbeigehen, wenn da noch Fragen bestehen.